Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen. Einmal die, die hier im Gemeindesaal sind, aber auch natürlich all diejenigen, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir weitermachen können in dieser Einheit zum Thema Psalmen. Ich habe ja zweimal passen müssen, nicht weil ich krank war oder dann Urlaub gemacht habe. Ich war einmal ja im Vogtland, da geht es morgen wieder hin zu einer Zeltevangelisation, aber da war ich über Himmelfahrt bei einem großen Gottesdienst. Und dann letzte Woche in Ungarn, deshalb hatten wir zweimal Aussetzer, aber jetzt machen wir weiter mit dieser Einheit zum Thema Psalme. Wir haben ja so auf 6 Stunden die konzipiert. Wir hatten in der ersten Stunde angefangen, so Allgemeines zu betrachten, und heute wollen wir uns mit Psalmen und Gottesdiensten beschäftigen, so vor allen Dingen in der reformierten Tradition. Das wird so ein bisschen das ventilierende Thema sein, aber der Psalm 119, das ist derjenige, welcher heute uns begleitet als solcher. Jede Stunde hat ja einen eigenen Psalm zugeordnet, und das wird, wie gesagt, heute der Psalm 119 sein. Hinweis immer wieder für die Geschwister aus dem Internet: wenn Sie die Skripte gerne haben wollen oder das Skript für für eine Bibelstunde, die kann man sich entweder per E-Mail zuschicken lassen oder auch postalisch, da bitte an das Büro, an Frau Gessler wenden. Ja, also Psalm 119 und Psalm im Gottesdienst, das ist Thema heute Abend, und ich beginne mit einer Andacht über den Vers, der am häufigsten bei uns im Gottesdienst benannt wird. Also das ist der Psalm 119, Vers 105. Deshalb, weil nach jeder Evangeliumslesung, der zweiten Lesung, eben, wenn das fertig ist, der Liturg dann eben sagt: der Pastor, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Und daraufhin antwortet dann die Gemeinde mit dem Halleluja. Und dieses Wort wollen wir heute einfach mal in der Andacht bedenken. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich möchte kurz stille werden und beten mit uns. Lieber Herr und Heiland, danke, dass wir uns heute Abend in deinem Gemeindesaal an den Geräten versammeln dürfen, unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Wir wollen schauen auf den Psalm 119, aber auch schauen auf das, was die Psalme für eine Bedeutung im Gottesdienst haben, Herr. Wir wollen dich bitten, dass diese beiden Themen einfach uns etwas sagen können, dass wir, die wir jetzt zugeschaltet sind, die wir hier sind, hier im Gemeindesaal, etwas mitnehmen können aus diesem Abend für unser Leben, für unseren Glauben, Herr. Das wird nur dann passieren und gelingen können, wenn du uns Segen schenkst. Herr, darum wollen wir bitten für die ganze Bibelstunde, aber insbesondere jetzt auch für die Andacht, Herr. Segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Also dieses Wort ist solch ein gewaltiges Wort, da kann man über sehr, sehr viele Wege im wahrsten Sinne des Wortes sich dem annähern. Und ich habe jetzt einfach für die Andacht überlegt, ich sage einfach mal etwas über die Zentralmotive, die Zentralbilder dieses Wortes. Ich möchte was sagen über das Bild des Weges, über das Bild des Lichtes und über das Bild des Wortes, was hier thematisiert wird. Da heißt es: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Das Bild des Weges, das Motiv des Weges ist in der Bibel eines, was unfassbar breit ist. Also das geht los, wenn man erstmal rein faktisch sieht, dass das Vorkommen des Wortes Weg. Also wenn Sie eine Konkordanz zu Hause haben, mal nachschlagen, da sind mehrere Seiten, wo nur die Bibelstellen aufgezeigt sind, wo überall dieses Wort Weg vorkommt. Und die Geschichten der Männer und Frauen der Bibel, die haben immer wieder mit Wegen zu tun. Adam und Eva, der Weg raus aus dem Paradies, rausgeschmissen. Abraham, der Weg weg von Ur in Chaldea hin nach in das gelobte Land. Mose, der das Volk den Weg führen muss, aus der Gefangenschaft ins gelobte Land hinein. Das Volk Israel, das dann in den Weg antreten muss, in das Exil. Immer wieder diese Wege, die gegangen werden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man dann weiß, Jesus ist eben auch nicht in Nazareth oder in Bethlehem sitzen geblieben und hat gesagt, nun kommt mal alle schön zu mir, sondern ist in diesen 3 Jahren extrem viel gegangen, war ein Wanderprediger, der also viele Wege gegangen ist. Paulus, der ebenfalls da, das gesamte östliche Mittelmeer bereist hat, mehrfach gelaufen ist, mit dem Schiff gefahren ist, halt immer wieder Wege, die gegangen worden sind, halt. Also das ist etwas, was immer wieder das Volk Gottes begleitet. Aber noch tiefer als die Wege, die einfach jetzt tatsächlich als Wege, die gegangen worden sind, da gewesen sind, halt, der Weg wird natürlich immer wieder auch als Leben beschrieben. Das ist ja bei uns im Deutschen auch fast dann Synonym der Lebensweg. Und das ist hier auch in dem Psalm 119 so gemeint, halt zu sagen, nicht nur das Volk Gottes, die Männer und Frauen der Bibel sind auf einem Weg tatsächlich gegangen. Wir gehen auch auf einem Weg, selbst wenn wir uns nicht weit aus Bremen oder da, wo wir leben, hinweg bewegen halt. Aber jeder Tag, der uns geschenkt wird von Gott, jeder Monat, jedes Jahr, ist ein Stück weit weiter auf unserem Lebensweg. Und dieses Wort, das Wort des Gottes, das Wort des Herrn, Fußes Leuchte ist und Licht auf meinem Weg, gilt natürlich nicht nur für die Geschichte des Volkes Israel, für die Männer und Frauen der Bibel. Es gilt auch für unser Leben halt, dass wir das wissen, in meinem Leben, das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Aber es geht noch viel tiefer hinein, dass das Christsein, also nicht nur das Leben, als Weg beschrieben wird in der Bibel, nein, auch das Christsein wird als Weg beschrieben. Das ist, habe ich schon mal eine ganze Bibelstunde drüber gemacht, über diesen Begriff, die des Weges sind. Das ist eine Formulierung, die der Evangelist Lukas immer wieder gebraucht. Die kommt in der Apostelgeschichte vor, also Apostelgeschichte Neumünster heißt, und Paulus suchte mit Schnauben, die des neuen Weges zu verfolgen. Da heißt es immer wieder von den Christen, sie sind die des Weges. Also das ist eine Beschreibung für Christsein. Also Christsein ist ein Bewegendes, das ist ein Werdendes, ein in beweglich Findendes, was Lebendiges. Wenn du am Weg bist halt, wenn du dich bewegst, da bist du nicht statisch halt. Und das ist Christsein. Wir sind nämlich unterwegs mit diesem Gott. Also das ist so eine ganz tiefe Assoziation der Bibel. Und auf diesem Weg, also wenn die Bibel selber sagt, Christen sind die des Weges, dann ist natürlich für den Weg entscheidend was? Nämlich das Licht auf dem Weg, und dieses Licht ist natürlich dann das Wort Gottes halt zu sagen. Das ist das Wichtige, also nicht nur für den Lebensweg, für die Dinge, die wir brauchen, sondern eben auch für unser Christsein ist das eben das Licht auf unserem Wege. Und dann wird es noch tiefer, ich habe das schon sehr häufig gesagt, wenn wir über den Namen Gottes gesprochen haben, der im Alten Testament ja Jahwe heißt, die Übersetzung Ich bin, der ich bin, aber diese Übersetzung, dieses lautet so viel im Prinzip, dieses Hayavi, ich werde der für dich sein, der ich bin. Ich werde dich, wenn man es jetzt ganz frei besetzt, auf deinem Weg begleiten. Die Alttestamentler sagen dann immer wieder, Jahwe ist ein Weggott. Jahwe ist ein Weggott, das macht sich auch in diesem Namen deutlich. Aber das ist genau der Punkt zu sagen, um mit diesem Jahwe zu gehen, mit diesem Weggott, da brauche ich ja nicht wie das Volk in der Wüste die Wolken und Feuersäule, denn die habe ich nicht mehr. Sondern da habe ich etwas anderes, was mir die Orientierung schenkt, was viel Besseres, was viel Detaillierteres, das ist das Wort Gottes halt. Also zu sagen, wenn ich auf dem Wege bin als Christ mit diesem Gott, dann, wie gesagt, bin ich des Weges, dann bin ich auch des Gottes, der Weggott ist halt. Und da ist eben die Führung, die Leitung eben das Wort halt. Also das ist so die Assoziation, wenn man das jetzt mal, dieses Wort auslegt von diesem Bild des Weges. Also es ist ein ganz tiefes, fantastisches Wort eben, dieses Wort Weg und was auf diesem Weg dann alles passiert. Und wie gesagt, nicht nur Jahwe ist der Weg Gott, wenn Jesus Christus, das Wort, was wir in der Gemeinde halt drin haben, in der Kirche, Johannes 14, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Auch hier diese Assoziation zu ihm hinhalten, nicht zu sagen. Dann sehen wir wieder ganz deutlich, wie tief und bedeutsam dieser Begriff des Weges ist halt. Also das einfach mal so einige Assoziationen und Annäherungen über dieses Bild des Weges. Eine zweite Assoziation, Annäherung an das Bild des Lichtes. Das ist genauso stark wie eben dieses Wort des Weges. Und wenn ich gerade gesagt habe, Jesus Christus vergleicht sich mit dem Weg, ich bin der Weg, dann sagt er genau dasselbe eben auch vom Licht halt. Also Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ich bin das Licht. Und das Wort ist das Licht auf dem Weg, auf unserem Lebensweg, auf unserem Christsein, auf unserer Beziehung mit Gott. Da ist eben das Licht das Entscheidende. Und dieses Licht hat, wenn Jesus sich damit vergleicht, eben ganz unterschiedliche Assoziationen halt, ganz unterschiedliche Eigenschaften, die wir darauf beziehen können halt. Also wenn das Wort das Licht auf dem Weg ist halt, was ist Licht? Licht ist zunächst mal Orientierung. Das wissen wir alle. Das ist ganz runtergebrochen jetzt in dieses Bildwortes, was wir haben, Psalm 119, 105. Du gehst auf den Weg. Der Weg ist dunkel, du weißt nicht, wie es weitergeht. Da bist du dankbar, wenn du Licht hast, das diesen Weg ausleuchtet. Das ist ganz banal. Heute Nacht, wenn ihr auf Toilette müsst, halt, dann ist klar, da muss Licht angemacht werden. Selbst in einem vertrauten Schlafzimmer, Dings, da läufst du irgendwann gegen den Türrahmen. Halt, ne? Da bist du dankbar, wenn das Licht leuchtet, dass dir die Orientierung dadurch geschenkt wird. Und so banal ist es für den Lebensweg, so banal ist es für die Beziehung mit Gott, dass die Orientierungshilfe eben das Wort Gottes ist. Das ist unser Licht. Das ist das, was uns leuchtet, was uns eben in eine tatsächliche Gottesbeziehung, eine richtige Gottesbeziehung führt. Nicht irgendwelche Gefühle, wo die Leute sich vorstellen, oh, wie fühle ich mich denn jetzt vor diesem Gott? Nein, es ist das Wort, das uns in dieser Beziehung leitet und führt. Aber eben auch auf unserem Lebensweg, in unserem Christsein sind wir darin geführt, dass wir als Orientierung dort eben das Licht des Wortes Gottes haben. Aber das Licht des Wortes Gottes ist nicht mehr als Orientierung, es ist Wärme. Das ist ja auch so eine Eigenschaft des Lichtes. Das wissen wir alle, wenn wir schon mal an die Lampe gepackt haben, halt, na, zu sagen, halt, die ist eben heiß, die erhitzt sich. Nicht nur die Kerze, die warm ist, sondern auch natürlich die Sonne, die das große Licht spendet, halt, aber auch jede Glühlampe, da ist Wärme drin. Und auch diese Eigenschaft kann man übertragen eben auf das Wort Gottes, zu sagen, da ist eben diese Geborgenheit auf unserem Lebensweg, der eben manchmal dunkel ist und manchmal eben auch durch finstere Täler, dunkle Täler, regnerische Abschnitte geht. Ich sage das mal so, wo es kalt und fröstelnd ist, da ist es gut, dass wir das Wort haben, das uns tatsächlich dann eben diese Wärme schenkt, weil es eben das Licht ist, was hineinkommt. Es ist nicht nur der Fixpunkt, an dem wir uns orientieren können in der Dunkelheit, es ist eben auch das, was uns die Wärme und die Geborgenheit schenkt halt. Wenn uns das von Menschen nicht gegeben wird oder wenn die Lebenssituation, in der wir momentan sind, eine kalte ist, also wenn wir uns da alleine fühlen, dann ist es gut zu wissen, einen Gott zu haben, der uns in seinem Wort sagt, ich habe dich lieb, ich bin für dich da, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin deine Zuflucht, bei mir bist du geborgen und gegen alle Stürme des Lebens bist du safe. Und wenn du das dann annimmst, dann merkst du, wie dieses Wort dich neu ausrichtet, einfach mit einer Geborgenheit durch die Wärme des Wortes Gottes, die da kommt. Ich werde nachher nochmal sprechen über den Trost des Wortes Gottes, der drinsteckt. Das ist auch so ein Thema des Psalm 119 halt. Aber das ist eben dieses Zuhause-Sein bei Gott, eben nicht in den Ideologien und Wahrheiten dieser Welt, sondern eben im Gesetz Gottes, im Wort Gottes und damit in ihm selber. Aber das Licht ist noch viel mehr. Das Licht ist ja Leben. Wir alle, die wir im Biologieunterricht ein bisschen aufgepasst haben, wissen, was bei der Photosynthese passiert halt. Wir wissen alle, dass ohne Licht kein Leben auf dieser Welt möglich ist. Aus dem Licht kommt alles heraus. Auch das Erste, was Gott schafft in der Schöpfung, es geht los mit dem Licht halt. Das Sagen, das ist grundlegend für alles. Und wenn jetzt, wie gesagt, das Wort das Licht ist halt, das Wort das Licht auf dem Wege, dann ist das das Grundlegende für alles, was lebensschaffend ist. Das Wort ist Leben. Das Licht ist ja geschaffen wiederum durch das Wort. Gott sprach, es werde Licht. Also das ist diese tiefe innere Verknüpfung. Auch hier bei diesem Wort Psalm 119, also sind ganz viele Assoziationen und ganz viele andere Bibelstellen rausgehen, zu sagen halt, gerade in die Schöpfung hinein, also Gott spricht, es werde Licht. Also aus dem Wort entsteht das Licht, das eben dann das Leben auch ist, das alles schafft, in dem alles letztlich drin ist. Und das ist ja Jesus, er ist derjenige, der eben das Leben schafft, der nicht nur das Leben uns gegeben hat durch die Schöpfung, sondern auch durch das Wort, wenn wir dem Wort glauben, ewiges Leben schenken wird. Und das Letzte, was ich sagen möchte als Assoziation zu diesem Punkt des Lichtes, ist eben das Momentum der Freude. Auch das ist etwas, was das Licht tut, Freude. Also wir alle freuen uns jetzt, dass morgen richtig Sonnenschein wird. Na, also wir haben jetzt genug Regen gehabt, also zumindest ihr in Budapest letzte Woche war auch nur Sonne, das war super halt. Na, aber ich kriege schon alle, sagen so, oh, bald Gott sei Dank jetzt, also morgen ist Sonnenschein, na, das wissen wir alle, das tut den Menschen gut. Wir wissen das aus skandinavischen Ländern, wo da im Winter über 2-3 Monate gar keine Sonne zu sehen ist, die sind alle depressiv oder werden viele depressiv, die sind viel höher von Selbstmord gefährdet als Menschen, die in Italien leben, wo die Sonne auch dann im Winter scheint und dass man versucht, da mit künstlichen Lichtquellen Freude zu erzeugen halt. Also das ist etwas, was Licht tut und was Licht macht halt, dass es tatsächlich Freude scheint. Und das ist auch das, was das Wort macht. Also so wie so nach einer dunklen, kalten Nacht das Licht, das Freude macht halt, ne, zu sagen, wenn es dann warm wird halt, wir geborgen sind, so auch das Wort, wenn wir uns in ihm bergen dürfen auf unserem Lebensweg, dass es uns dann letztlich Freude macht. Ja, und dann letztlich noch das Bild des Wortes als drittes. Was ist das Wort? Ja, also hier heißt es, das Wort, dein Wort, also Gottes Wort, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Was ist das Wort? Nun, das Wort, das wissen wir, ist Jesus. So sagt es die Bibel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Gott und Gott selber ist das Wort. Also ist das Wort der Herr. Ja, aber das Wort ist ja natürlich auch hier gemeint als die Schrift. Das ist ja das, was wir sagen. Also Gott ist die Schrift. Also Gott ist natürlich jetzt nicht dieses Buch, das wissen wir. Aber hier ist er, offenbart sich als Wort. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir das haben, wenn wir das Wort haben, und das ist das, worum es hier im Psalm 119 geht, das ist ja der Psalm, wo in jedem der Verse es ums Wort Gottes geht. Jedem. Es gibt keinen Vers im Psalm 119, wo nicht das Wort, Wort Gottes, Gesetz, Ordnung, je nachdem, wie es dann einfach aufgestellt ist, gesagt ist, zu sagen ist, dann wissen wir, dass das eben das Entscheidende ist. Die Bibel, Gottes Gesetz, Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und damit ist Jesus das Licht auf unserem Weg, wenn wir eben im Wort bleiben. Dass so diese drei Annäherungen an diese fantastischen Begriffe eben in diesem kurzen Vers, der so banal und so einfach klingt, aber der wirklich ja, zentral fürs Evangelium ist und zentral für unsere Nachfolge, nämlich dass das Wort unseres Herrn, unseres Fußes leuchtet und ein Licht auf unserem Wege ist. Noch einmal möchte ich uns dieses wunderbare Wort wie jeden Sonntag zurufen, dein Wort ist meines Fußes leuchtend und ein Licht auf meinem Wege. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man nur Halleluja singen halt, nicht? Das ist so und so tun wir es Sonntag für Sonntag. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns diese Zentralwahrheit unseres Glaubens noch einmal vor Augen gestellt hast, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und dass es ein Licht auf unserem Weg ist. Danke, Herr, dass wir Orientierung haben, dass wir Wärme haben, dass wir einen Fixpunkt haben dürfen, halt, dass wir auch an dem Weg teilhaben dürfen, ja, dass du selber der Weg bist, Herr. Danke dafür, Herr. Wir loben und preisen dich. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass es uns immer wieder gelingt, dass wir über dein Wort wirklich auch die richtigen Schritte auf unseren Wegen tun, Herr. Da wollen wir dich bitten, dass du mit deinem Geist wirklich sprichwörtlich hineinleuchtest, immer wieder über dein Wort einfach in unser Leben hinein, damit es uns korrigiert, damit es uns auferbaut, aber auch tröstet in den Bereichen, wo wir es brauchen. Danke noch einmal, dass du das Wort bist, Herr, und dass wir in deinem Wort mit dir Begegnung haben dürfen. Gelobt und gepriesen seist du in aller Ewigkeit. Amen. Ja, das zur Andacht. Jetzt kommt einiges zum Thema Gottesdienst. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber ich versuche es runterzubrechen, dass es auch verständlich bleibt. Vorweg erstmal einiges zur Liturgie. Und da müssen wir erstmal dieses etwas schwierige Wort Liturgie erklären. Liturgie heißt so viel wie öffentlicher Dienst, ein griechisches Wort öffentlicher Dienst, und bezeichnet in der Theologie eben die Ordnung des Gottesdienstes. Und jeder Gottesdienst, der gefeiert wird, hat eine Liturgie. Das ist immer ganz interessant, wenn ich in eine freie Gemeinde komme und dann sage, na, wie läuft's? Ja, wir haben, Pastor Letzel, wir haben ja keine Liturgie. Ich sage, Leute, so sicher wie nichts habt ihr eine Liturgie. Die wird sich vielleicht unterscheiden von der katholischen, orthodoxen oder evangelischen Kirche. Aber ihr habt eine Liturgie. Ihr habt eine Ordnung, die bei euch gilt, wie ihr gewisse Dinge macht halt. Welche Lieder ihr singt halt nicht, wo ihr euch trefft. Also das kommt alles mit zur Liturgie hinein. Und über diese Ordnung des Gottesdienstes, da gibt es ein eigenes theologisches Fach, das ist die Liturgik. Und die Liturgik ist die Wissenschaft, die sich eben mit der Liturgie, mit der Ordnung des Gottesdienstes und der Reflexion der gottesdienstlichen Feier beschäftigt. Und die ist wiederum eine Subdisziplin, ich höre gleich auf mit den schwierigen Worten, der Theologie. Also, in der Theologie ist es so, dass wir sechs Fächer haben. Also wenn einer von euch und Ihnen sagt, ich mache ein ordentliches Theologiestudium, nicht so irgendwie an so einer Google-Muggel-Bibelschule, wo dann nur praktische Theologie unterrichtet wird, sondern ein richtiges Theologiestudium, da muss man sechs Fächer lernen. Ja, ich sage das so deutlich, weil immer wieder Leute kommen und sagen, ich bin ja auch der große Theologe, fragt, kannst du Griechisch, Hebräisch? Nee, kann ich nicht. Da brauchst du schon nicht mehr weiterzureden, da kannst du kein Theologe sein. So, und das ist zum Beispiel das, was im Alten Testament und Neuen Testament gemacht wird. Also wenn man Theologie studiert, gibt es erstmal die exegetischen Fächer, dass man reinkommt, dass man die Bibel versteht halt. Da geht es einmal um die Inhalte des Alten Testamentes im ersten Fach halt. Da geht es um das Erlernen des Hebräischen, dass man Urtext lesen kann, Geschichte des Volkes Israel, Landeskunde, was dann alles da gemacht wird. Dann gibt es ein zweites Fach, das Neue Testament. Da muss man eben dann sich mit den Schriften und den Inhalten des Neuen Testamentes, die 27 Schriften, auseinandersetzen. Dazu muss man Griechisch lernen. Das ist unabdingbar halt so sagen, damit man eben den Urtext lesen kann halt. Aber könnte man sagen, ja, dann reicht es ja. Dann hat man ja umfängliches Theologisches theologisches Wissen, aber das ist nicht so. In die Theologie gehören noch vier andere Fächer hinein. Da ist dann vor allen Dingen die Kirchengeschichte halt. Da muss man dann des Lateinischen mächtig sein. Wir haben da so im Groben vier Fächer, die dann in der Kirchengeschichte gemacht wird. Erstmal die alte Kirche, so bis zum Beginn des Mittelalters, was da alles passiert ist, wie sich da Traditionen und Dinge rausgeprägt haben, ob das im Rom gewesen ist, aber auch im gerade Ephesus und Antiochia, Alexandrien, die damaligen Zentren. Dann gibt es das zweite Teil in der Kirchengeschichte, die Frage des Mittelalters halt. Dann gibt es einen dritten Teil der Reformationsgeschichte und dann die neue Zeit. Das sind so die vier Hauptfächer, da muss man gucken, weil die Kirchengeschichte viel, viel Einfluss genommen hat auf das, wie wir auch jetzt gerade in der Liturgie, wie wir zum Beispiel Gottesdienst feiern. Das ist nicht nur eine Frage dessen, was in der Bibel steht. Da ist vieles, was wir im Gottesdienst tun, bedingt durch das, was in der Bibel steht, aber auch ganz viel durch die Kirchengeschichte. Und ich werde es nicht begreifen, wie wir heute Christsein leben, wenn ich da nicht die Kirchengeschichte studiert habe. Das ist gar keine Frage, das gehört mit dazu. Weil so, wie wir unseren Glauben leben, das ist eben über 2000 Jahre geprägt worden, auch sehr unterschiedlich geprägt worden halt, dass wir so leben und glauben hier bei uns in Deutschland als Reformierte, wie wir es tun. Das ist ein Stück weit anders als beispielsweise die Reformierten, wo ich in Ungarn war. Die haben eine andere Tradition, das ist bedingt durch die Kirchengeschichte. Und wenn ich dann nicht auf die Reformierten nur gucke, wenn ich gucke auf die Lutheraner, die Baptisten oder gar auf die Katholiken, die Orthodoxen, dann finde ich ganz unterschiedliche Traditionen, die sich auch auf die Bibel berufen in ganz vielen Dingen, aber die eben unterschiedliche Traditionen haben. Da muss ich die Kirchengeschichte zu verstehen. Dann gibt es die Dogmatik. Die Dogmatik ist die Zusammenfassung der christlichen Lehre, wo gesagt wird, ja, wie ist das mit der Taufe? Wie ist das mit Gott? Wie ist das mit dem Abendmahl? Wie ist das mit der Dreieinigkeit? All diese Dinge halt, das ist die Zusammenfassung der christlichen Lehre. Das ist so die Kerndisziplin. Also wenn einer richtig guter Theologe ist, dann ist er natürlich Dogmatiker halt. Da wird er auch da promovieren und da sich habilitieren halt. Und dann gibt es das fünfte Fach, die Ethik, das ist quasi dann das Ableiten darunter, wie ich als Christ zu handeln habe. Das ist auch ein ganz spannendes Teil. Das ist leider in den letzten Jahren sehr politisch dann daraus diskutiert worden, wo man gar nicht mehr auf die christlichen Traditionen guckt. Aber es ist ein wichtiges Fach der Theologie natürlich zu sagen, wie setze ich das um, was ist richtig, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, wie habe ich mich auch richtig zu verhalten. Das sind Fragen der Ethik. Und jetzt kommen wir zu dem, was Teildisziplin dessen ist, wo wir heute drüber sprechen, über Liturgik. Das ist die praktische Theologie. Ja. Und nochmal, die praktische Theologie liegt eigentlich so am Ende des Studiums. In den Studiengängen in den Landeskirchen ist es so, die praktische Theologie ist im eigentlichen Theologiestudium ein bisschen vernachlässigt, nicht ganz so intensiv, obwohl man auch da einen Unterrichtsentwurf schreiben muss und eine Predigt natürlich halt, aber die ist vor allen Dingen dann auch stark im Vikariat in den zwei Jahren, wenn man dann im Predigerseminar ist, da spielen dann die Fragen der praktischen Anwendung ganz große Rolle. Und die praktische Theologie ist wiederum in sechs Fächer untergliedert. Das heißt also, in praktischer Theologie gibt es einmal das Zentralfach der Homiletik, das ist die Frage der Predigtlehre. Wie baue ich eine Predigt auf? Wie vorbereite ich die vor? Wie präsentiere ich die mit all diesen Dingen? Dann gibt es die Liturgik, das ist eben die Frage, wie der Gottesdienst gestaltet wird, wie läuft das alles ab, das werde ich gleich noch ein bisschen sagen. Dann gibt es ein eigenes Fach in der praktischen Theologie, das ist die sogenannte Poimenik halt, das ist eben die Seelsorge, wie gehe ich mit Menschen um, die Probleme haben, wie begegne ich denen Gespräch, wie baue ich ein Gespräch auf. Da sind dann pastoral-theologische Dinge, dann manchmal auch psychologische Dinge alles gefragt, wo man zugerüstet wird. Dann gibt es die Katechetik, wie machst du Unterricht halt, also da kriegst du eine pädagogische Ausbildung, das ist also in einem normalen Theologiestudium relativ umfänglich. Also als Pfarrer ist man berechtigt, bis zum Abitur hin auch Religionsunterricht zu sein. Das wird automatisch miterteilt, weil wir so eine breite pädagogische Ausbildung haben, dass man sagt, okay, da seid ihr auch befähigt, an den Schulen zu unterrichten halt. Aber das ist eben auch ein ganz eigenes Fach, wo man lernt. Man musste also auch in die Schule gehen, ich musste da ein halbes Jahr Schulvikariat machen, wo man dann die wesentlichen Dinge dann kennenlernt. Dann wieder ein ganz anderes Fach in der praktischen Theologie ist die Oikodomik. Das ist die Frage des Gemeindeaufbaus. Ja, das ist natürlich dann eigentlich so die Spezialdisziplin. Wie machst du es denn jetzt? Wie brichst du es denn runter? Alles, was du gelernt hast in den exegetischen Fächern, Dogmatik, Ethik, Kirchengeschichte halt, praktische Theologie, wie brichst du es denn runter? Wie leitest du denn eine Gemeinde? Wie baust du die denn auf? Wie hältst du die denn am Leben halt? Nicht? Was gibt es da für Dinge? Das ist natürlich extrem spannend halt. Ne? Und da ist es ganz häufig so, die großen Ideen in den Elfenbeintürmen an der Uni da haben halt, die haben überhaupt keine Ahnung, was an der Front passiert halt. Also da bist du häufig gut beraten, wenn du nicht auf die hörst, die es wissenschaftlich ausgearbeitet haben halt und die großen Papiere in Sitzungen verfasst haben, sondern dass du sagst, da geht es am besten dahin, wo Leute sind, die es können. und mit denen dann sprechen halt. Ne? Also da gucken, dass man da dann lernt. Und da gibt es natürlich noch die Diakonik halt, also die Frage, wie stellen wir tätige Nächstenliebe auf, die Diakonie halt mit all diesen Dingen, wie haben wir uns da in Lebensäußerung aufzustellen halt. Also das ist alles jetzt mal so ein Kurzabriss gewesen über die Theologie und die praktische Theologie. Wie gesagt, hat die Liturgik, und das ist die Frage, Liturgie, Gottesdienst, warum habe ich das so ausgeführt? Weil das etwas Wichtiges ist für die Psalmen. Die Frage, wie kommen denn Psalme in Gottesdiensten vor? Und dazu ist es wichtig, dass man im Gottesdienst zwei unterschiedliche Arten hat. Also das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst. Wir haben einmal, man nennt das als Theologe, die kerygmatischen Elemente und die doxologischen Elemente. Das heißt also einmal die verkündigenden Elemente, das heißt, Gott spricht zu uns im Gottesdienst, Gott dient uns, deshalb heißt es ja Gottesdienst. Und das andere, wir dienen Gott, das heißt die ehrenden, die lobpreisenden Elemente. Also wenn wir in einem Gottesdienst zusammenkommen, gibt es Elemente, wo wir als Gemeinde Gott dienen. Wenn wir beispielsweise Lieder singen, dann singen wir diese Lieder zur Ehre Gottes. Wir singen diese Lieder nicht zur Verkündigung. Also das ist zumindest die klassische reformierte Auslegung zu sagen, da komme ich gleich noch zu. Das ist keine Verkündigung, also es gibt kein gesungenes Wort Gottes. Also Lieder können viele theologische wichtige Aussagen enthalten, aber es ist ganz klar ein doxologisches Element, mit dem wir Gott loben. Wir stimmen Gesänge an zu seiner Ehre und er spricht uns an durch sein Wort. Das heißt, im Segen, der aaronitische Segen ist ja ein Wort Gottes, deshalb ist es auch wichtig, dass am Ende eines Gottesdienstes der aaronitische Segen gesprochen wird und nicht der irische Reisesegen oder irgendwelche anderen Segensworte, sondern da muss, dreimal unterstrichen, der aaronitische Segen stehen. So endet ein Gottesdienst. Beginnen tut ein Gottesdienst in der Eröffnung im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, damit wir wissen, was hier ist, dass nichts passiert. Deshalb ist auch Orgelvorspiel und Orgelnachspiel nicht Teil des Gottesdienstes. Also wenn der Segen gesprochen wird, war es das. So, die Leute kommen immer und sagen, ja Latzel, wir müssen noch sitzen bleiben, wenn das Orgel, und das muss da gewürdigt werden, das hat schon Sinn, dass wir aufstehen, um zu sagen, entscheidend ist der Segen, das war's, Punkt. Dann gehen wir, das ist das, was passiert ist, das andere ist jetzt nur Ausklang, das hat aber nichts mehr zu tun mit dem eigentlichen, mit der gottesdienstlichen Feier, wo wir sagen, was ist Dienst für Gott? Sozusagen. Das ist die Begleitung unserer Organistin, eben wenn wir ins Leben zurückgehen, deshalb fangen wir auch zu Recht da schon an zu sprechen. Aber Eröffnung auch im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes halt, nicht da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Aber nochmal, und jetzt komme ich gleich zu dem Psalm runter, deshalb diese lange Vorrede. Es gibt, wie gesagt, die verkündigenden Elemente, also Gott spricht zu seiner Gemeinde durch die Lesung aus der Bibel, durch den Segen, durch die Predigt vor allen Dingen. Und dann gibt es die doxologischen Elemente, das heißt, die Gemeinde spricht zu Gott, wenn wir beispielsweise Glaubensbekenntnis sprechen, wenn wir die Lieder singen halt, wenn wir auch beten halt, dann sprechen wir zu Gott. Und jetzt ist die Frage, ja, mit den Liedern, welche Lieder singen wir denn? Das ist ein großer Streitpunkt gewesen, schon immer in der Kirche. Also ich sage das mal so auch aus pastoraler Erfahrung halt, in der Gemeinde ist alles in Ordnung, wenn die Gemeinde sich über die Lieder streitet, dann ist das in Ordnung, dann hast du als Pfarrer immer Ruhe. Da kann man sich auch drüber streiten, oh, welche Lieder wollen wir denn singen halt, wie müssen die denn begleitet werden halt. Und die Grundfrage aber ist, wie gehen wir denn mit dem Liedbuch der Bibel um? Das ist ja die Psalmen. Wir haben ja hier in dieser Bibelstundeneinheit die Psalmen. Und die Psalmen sind die Lieder, die Gott uns gegeben hat. Das sind Lieder, es sind Dinge, die im gottesdienstlichen Kontext im Alten Testament seinen Platz hatten. Das heißt, wenn eben in Jerusalem Gottesdienst gefeiert wurde im Tempel, wenn Opfer dargebracht wurde, wenn ein König gekrönt wurde, egal was es gewesen ist, sind bestimmte Psalmen gesungen worden. Wir können das alles nicht genau mehr rekonstruieren. Bei manchen Psalmen kann man es sehr gut zuordnen halt. Aber die Psalmen wurden in den Gottesdiensten gesungen. In den Tempelgottesdiensten. Und Gott hat uns diese wunderbaren Lieder gegeben. Das haben die Reformierten klar erkannt. Nicht nur die Reformierten, auch früher in der alten Kirche ist es so gewesen halt, dass Psalmen gesungen wurden, auch in der Orthodoxie halt, ganz klar zu sagen, das ist nun mal wirklich das Wichtigste und Beste, was wir haben. Und bei den Reformierten ist es lange so gewesen, dass die gesagt haben, weil wir eben diese Lieder haben, ist uns alles gegeben, da brauchen wir nichts daneben und darüber oder sonst was. Punkt. Wir nehmen das, was Gott gemacht hat und nicht, was Menschen sich erdacht haben. Ja, also ich habe hier mal so bei dem Psalmen reformierten Gottes, ich habe so ein paar Zitate von Calvin hier auch aufgeschrieben halt. Darum sind wir gut, darum sind wir hier und da gut gesucht haben, finden wir keinen besseren, noch geeigneten Gesang als die Psalmen Davids. Also für Calvin ist und auch vor allem Zwingli sind die Lieder, die von Menschen gedichtet werden, nur Geschrei, die von Gottes Wort, Geschrei von Menschen, die von Gottes Wort ablenken. So scharf sind die gewesen halt, die Reformierten, dass auch in den streng reformierten Gemeinden bis zum heutigen Tag tatsächlich keine anderen Lieder gesungen werden als Vertonungen der Psalmen. Also es hat zu unterschiedlichen Zeiten Vertonungen von Psalmen gegeben. Also Martin Butzer hat also den deutschen Singpsalmer verfasst halt. Calvin hat den Genfer Psalter verfasst auf Französisch. Und Lobwasser und Jorissen, das sind so die wichtigsten deutschen Psalmlieddichter, wo wirklich die Psalmen eben auch in Reimform gebracht worden sind. Diese Tradition ist in der deutschen Theologie und in der deutschen Liturgie fast zum Erliegen gekommen. Es gibt kaum mehr Gemeinden, die Psalmen aktiv singen. Es wird alles Mögliche gemacht an Lobpreiskultur und neuen Lieder geschrieben und jeder, der sich berufen und bemüßigt fühlt, drei Noten hintereinander zu schreiben hier und die Bridge, und ich karikiere jetzt ein bisschen halt, das wird dann reingeknallt und mit fetziger Musik unterlegt und das ist es dann, wo man sich manchmal fragen muss, wie viel Selbstdarstellung diese Musiker dann bringen und wie tief der theologische Gehalt auch gerade in dieser neuen Lobpreiskultur ist. Da gibt es viele gute Lieder. Ich will das nicht samt und sonders hier mit dem Bacher ausschütten, aber das Problem ist, dass ganz häufig auch die Weite all dessen, was Gottes Beziehung ist, nicht in diesen Liedern erfasst wird. Ganz anders als in den Psalmen. Also wenn man die 150 Psalme mal liest, zu sagen, da hast du alles drin. Also wir versuchen das so ein bisschen aufzureißen halt. Den Dank, das Lob, das gibt es auch in der neuen Lobpreiskultur. Aber zum Beispiel das, was wir nächste Woche machen, die Rachepsalme. Ja, das ist ein Thema, das kommt gar nicht vor, aber in den Liedern des lebendigen Gottes. Die Klagen, die ausgedrückt werden, halt, also da fehlt etwas. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, ja, in unserem Gottesdienst, wo sind wir da? Ich mache immer wieder Mut, also ich bin da vielleicht auch nicht hart genug gegen unseren Chorleiter, der immer gesagt, Mensch, mach da mal, sing da mal ein paar Psalmen halt, ne, dass wir die wieder neu reinbringen halt. Das kann ja nicht sein, dass wir alles Mögliche singen, aber das Beste lassen wir liegen. Also das wäre etwa so, als wenn du ein Automuseum hast halt und da hast du eben so ein paar, was weiß ich, normale VW Golf, aber du hast irgendwo den ganz dicken Rolls-Royce stehen, aber den präsentierst du nicht. Ne? Das teuerste und beste und wertvollste lässt du in der Ecke stehen, würdest du auch sagen, also da stimmt da irgendwas nicht. Also das ist ein Problem. Und die Psalme im Gottesdienst haben, wie gesagt, eine zentrale Stellung gehabt im Alten Bund und ich habe das ja auch schon mehrfach berichtet, in den reformierten Gemeinden Hollands, in vielen immer noch so, die haben diese Tradition beibehalten. Und die singen nichts anderes halt. Ne? Die brauchen auch keine Liederbücher, weil die Gemeinden das immer können. Und dann schmettern die los, also einer Psalm 139 und dann wird es rausgeknallt. Das ist richtig klasse, dass das einfach da präsent auch ist halt. Ne? Das Wort Gottes nochmal anders da. Ich sage das so jetzt, steht jetzt akut keine Liturgiereform an bei uns hier in der Gemeinde. Aber ist so ein Wunsch und mal gucken, wie weit ich, wenn ich hier noch ein paar Jahre Martini habe, das nochmal umsetze, dass wir das auch nochmal hören, dass wir selber nochmal Psalmen singen. Martini hat innerhalb der Kirchenmusik eine bedeutsame Rolle. Wir haben ja vieles bedeutsam hier. So klein wir als Gemeinde auch jetzt sein mögen, unsere kirchengeschichtliche Bedeutung ist ja in vielen Bereichen wirklich immens. Also wenn wir daran denken, wir sind die Ersten, die Hauskreise durchgezogen haben, weltweit. Wir sind die gewesen, wo deutschlandweit die erste Frau auf einer Kanzel gestanden hat. Halt. Wir sind auch die gewesen, die das erste reformierte Liedbuch rausgebracht haben. Also da gibt es ja jetzt so ein Faksimile, so ein Nachdruck halt von Neander. Bis dahin gab es in der reformierten Tradition keine Liederbücher. Die Lutheraner ja, da war Luther ja sehr offen und hat dann natürlich aus anderen Gründen formuliert, weil für ihn war es so ja nach dem Motto, die können alle nicht lesen, die können das Wort nicht lesen, jetzt müssen wir anders versuchen, Botschaft rüberzubringen. Ich schreibe Lieder, die können auch die Analphabeten auswendig lernen halt. Aber es hat sehr lange gedauert, bis eben dann das erste reformierte Liederbuch kam und da ist eben Neander ja der Meilenstein, mit dem es da losgegangen ist halt, der eben für die reformierte Tradition dort das erste Liederbuch rausgebracht hat. Auch für uns als Gemeinde, wenn ich jetzt so ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen scharf gegen Lieder gesprochen habe, ich habe nichts gegen Lieder, ganz im Gegenteil. Also ich singe nun gerne Lieder und auch gerade unser Liederbuch, was wir haben, da bin ich ganz begeistert von. Das habe ich damals ja auch dann eingeführt halt, das EG abgeschafft halt und gesagt, weil da viele Lieder einfach drin sind, die eben nicht mehr ganz klar am Wort sind. Das hat auch der damalige Kirchenvorstand vorne reingeschrieben, aber ich sage, wenn das so ist, dann kann man das Liederbuch nicht gebrauchen, deshalb singen wir aus Jesus unser Freude. Und Lieder sind fantastisch, aber sie müssen das tun, was sie tun. Das ist gar keine Frage. Und sie haben immer nur dienende Funktion. Also heißt es auch in unserer Gemeindeordnung, also Paragraph 1,7, heißt es hier in der Ordnung für unser geistliches Leben in St. Martini, die Kirchenmusik hat in ihrem Wesen nach eine dem biblischen Wort dienende Funktion. Das heißt also, ich versuche auch, wenn ich beispielsweise Gottesdienste mache, dann die Lieder dazu auszusuchen, wie sie dann die Aussagen der Predigt unterstützen. Also manchmal rekurriere ich dann ja auch in der Predigt, Mensch, und hat der und der das gesagt, was wir gerade gesungen haben. Oder manchmal sage ich ja, jetzt singen wir das Abschlusslied, dieses Lied als Antwort auf das Gehörte halt. Also das soll dann damit hineingenommen werden halt. Und das ist wichtig, dass die Musik niemals um ihrer selbst willen irgendetwas ist. Das ist auch eine große Geschichte unserer Gemeinde gewesen. Als Huntemann damals kam, war diese Gemeinde am Ende, theologisch am Ende. Da lief ja nichts mehr, außer Musik. Wir hatten damals einen Kirchenmusiker, A-Musiker noch. Ja, und der machte dann, bevor die Predigt losging, Viertelstunde super Musik, gar kein Thema. Und da hatte man ihn rausgeschmissen. Es gab damals einen richtigen Skandal in Bremen halt. Na, da musste die Gemeinde auch viel Geld bezahlen halt. Aber das war ein Problem, wo der erstmal Ordnung schaffen musste, zu sagen, klarzustellen, wo steht Musik und wo ist die Verkündigung. Und das ist prägend halt zu sagen, das Entscheidende ist das Wort. Das Wort ist meines Fußes Leuchter und Licht auf meinem Weg. Nicht die Musikstücke, die irgendwelche anderen Leute schreiben oder sonst irgendwie. Das Wort ist es halt. Das ist wirklich klare Zentrierung auf das Wort halt, ganz klar. Und nochmal da eben auch die Psalmen als Wort Gottes eigentlich den Vorrang haben müssten im Liedgut, wenn wir sie singen halt. Das so einige Gedanken einmal zu dem, was Gottesdienstordnung ist, was Lieder sind halt, aber eben auch die Zuordnung dessen, was Psalmen im reformierten Gottesdienst sein sollten und wie das Liedgut, wie gesagt, für die Reformierten sich darstellt. Ja, jetzt kommen wir zu dem gewaltigen Psalm. Es gibt so viele tolle, wunderbare Psalme halt. Wir haben ja so eine Rubrik im Gemeindebrief. Lieblingspsalme. Jeder schreibt einen anderen Lieblingspsalm, was ihm das bedeutet. Und ich denke, jeder von euch und Ihnen, wenn man fragen würde, welcher Psalm ist dir denn ganz besonders nah und besonders lieb halt, da sind sehr unterschiedliche Dinge, die wir hören würden halt. Aber der Knallerpsalm schlechthin. Einfach von der Länge, aber auch von der Konstruktion her ist der Psalm 119, aus dem wir schon eben das Andachtswort gehört haben halt. Der Psalm 119 ist das mit Abstand längste Kapitel der Bibel. Ist auch natürlich dann der mit Abstand längste Psalm. Er hat 176 Verse. Und diese 176 Verse haben einen ganz, ganz besonderen Aufbau. Also es wird ja überschrieben in der Lutherbibel oder auch in anderen Bibeln mit das güldene ABC, weil das ganz strukturiert durchgezogen wird halt. Also das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, Aleph, Bet, Gimel halt, also nicht entsprechend dem ABC, sondern bei uns andere Buchstaben, hat aber 22 Buchstaben. Und die ersten 8 Verse des Psalmes beginnen mit dem Aleph, alle mit dem Aleph, 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 Aleph. Dann kommen die Verse 9 bis 15, die beginnen alle mit dem Bet. Und so wird das durchdekliniert, die ganzen 172 bis zum letzten Buchstaben des hebräischen Alphabetes, dass alle die anfangen. Das ist also eine wunderbare Ordnung, die dort drin ist, wirklich strukturiert nummeriert. Also, dass quasi alles dort so gesehen wird, das ist also, kann man im Deutschen nicht nachbilden halt, aber wenn man das Hebräischen möchte, dann sieht man dieses Perfekte, diese perfekte Hymnologie, diese perfekte Konstruktion, die in diesem perfekten Versmaß drin setzen, die diesem Lied zugrunde liegen halt. Und der gesamte Psalm in jedem Vers, ich habe das eben schon bei der Andacht gesagt, hat ein Thema, das Wort Gottes. Jeder Vers. Also es steht nicht in jedem Vers Wort Gottes. Das wird dann mit anderen Begriffen, mit Synonymen gebraucht halt. Also es sind insgesamt 10 unterschiedliche hebräische Wörter, die für das Wort Gottes gebraucht werden. Also zum Beispiel Gesetz oder Weisung oder Befehl oder Vorschrift halt. Alles das sind Synonyme für eben das Wort Gottes. Aber das ist Thema des gesamten Psalmes in Loblied auf eben das Wort Gottes, so wie wir das auch in dem Andachtsvers gehört haben halt. Das ist also dichter und komprimierter und wertschätzender gibt es das kaum. Und ein Begriff, ein Synonym zum Wort Gottes sticht in besonderer Weise heraus, das ist das Wort Ordnung. Ordnung. Und das ist das, ich habe darüber auch vor Jahren schon mal eine Predigt gehalten, was ich uns heute Abend nochmal nahebringen möchte halt, aus diesem Psalm 19, nämlich die fantastischen Ordnungen des lebendigen Gottes. Also Psalm 119, 7 heißt es, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnung in deiner Gerechtigkeit. Psalm 119, 164 heißt es, ich lobe dich des Tages 7-mal um deiner gerechten Ordnungen willen. Und dem wollen wir nochmal nachspüren, was das heißt, dass Gott Ordnungen gestiftet hat, dass wir in seinem Wort Ordnungen haben. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, über die ich sprechen möchte, dass diese Ordnungen Gottes ewig sind, dass sie gut sind, dass sie gerecht sind, dass sie trösten und dass sie sehnsüchtig machen. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Das Erste, diese fantastischen Ordnungen Gottes sind ewig. Psalm 119, Vers 90 und 91 heißt es, du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt bestehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen. So, das heißt, alles, was wir erleben, anders als in irgendwelchen wirren Evolutionstheorien, dass alles aus Zufall entstanden ist, sagt die Bibel eindeutig, alles, was da ist, ist durch seine Ordnungen gemacht und es besteht auch heute noch nach seinen Ordnungen. Und in der Theologie gibt es eine allumfassende Ordnung, die in 3 Teile unterteilt wird. Nämlich erstens in die Schöpfungsordnung, zweitens in die Gesetzesordnung und drittens in die Erlösungsordnung. Wir haben da auch schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, dass es die 3 Arten der Ordnung gibt. Und diese Ordnungen sind ewig. Es gibt eine ewige Schöpfungsordnung. Diese Ordnung können wir lesen ganz deutlich zu Beginn in der Schöpfung, wie Gott eben geschaffen hat. Dass er geschaffen hat, die Sterne, die Planeten, die Erde mit dem Wasser, mit der Erde, mit den Tieren, mit den Menschen, mit den Pflanzen halt. Ne? Das hat Gott alles geschaffen aus dem Nichts und er hat die Ordnung gesetzt. Aber er hat nicht nur die Dinge geschaffen, er hat auch die Ordnung der Zeiten gesetzt. Also er hat ja Zeit geschaffen. Das ist ja auch so ein Thema, das ich immer wieder anspreche. Zeit war nicht und ist geschaffen worden. Auch das ist etwas, was Gott getan hat. Er hat Tag und Nacht geschaffen und damit die Zeit geschaffen, die am Ende der Zeiten wieder abgeschaffen wird. Es gibt Ordnungen des Wassers, der Gestirne, der Geschöpfe, im Großen wie im Kleinen halt. Wir leben nach Ordnungen. Auch unser ganzes Leben ist ja geordnet. Also fragt man Mediziner, der wird ja genau erklären können, was passiert, wenn du ein Jahr alt bist, was passiert, wenn du 40 Jahre alt bist und wenn du 100 Jahre alt bist, wie es mit deinem Körper. Das sind Ordnungen, die kannst du abbilden. Und immer mehr entdecken Wissenschaftler in der Biologie, in der Chemie, in der Physik, in der Medizin, diese Ordnung in der fantastischen Sache, die erkennen wir immer mehr in der Physik, wenn wir gucken in den Planeten, das sind Ordnungen, die stehen, wie die Erde um die Sonne läuft halt, wie die Sonne sich um den Mittelpunkt dieser Galaxie dreht, mit all diesen Ordnungen, die bestehen. Und die laufen so. Und wenn die nicht bestehen würden, wenn unsere Erde nicht in der Ordnung um die Sonne kreisen würde, wie sie tut, sondern sagten wir, ich mache jetzt einfach mal 100 Kilometer weiter weg halt, dann wissen wir, was hier passiert, da erfrieren wir ja alle und 200 Kilometer weiter näher an die Sonne, dann kriegen wir Riesenprobleme, da schmelzen die Pole, da verbrennen wir alle. Also das sind die Schöpfungsordnungen. Es gibt neben der Schöpfungsordnung die Gesetzesordnung. Also nicht nur, dass Gott also die Schöpfung angelegt hat als Mann und Frau und all die Dinge. Nein, er hat auch die Gesetzesordnung gegeben. Dass er klar gesagt hat, wie Dinge sind, und zwar in seinem Wort. Das ist das Wichtige zu sagen, da stehen wir. Also es ist ja auch ein Thema meiner Theologie. Wenn man ja Pfarrer ist und länger in der Gemeinde ist, da kann man so ein paar Dinge so ein bisschen drehen, halt, ne, dass es länger bleibt. Also das ist so bei Renovierung. Also wenn wir in die Kirche reinkommen, also nicht durch den Haupteingang, da sind ja Gott sei Dank die 4 Evangelien an den Türen, das finde ich super. Aber wir hatten ja eine Tür zum Gemeindeeingang, jetzt nichts drauf, also habe ich reingeknallt, VDMIE im Türgriff. Nicht? Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ja, das war mir wichtig. Das müssen Leute sehen, wenn sie in die Kirche reingehen. Und in der Sakristei, was steht oben drüber, über dem Eingang zur Kirche? Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Das sind die ewigen Ordnungen. Und das soll in dieser Kirche gelehrt werden halt. Also das ist so Thema zu sagen, wenn wir da reingehen, das ist das, was hier drin passiert. Hier sollen nicht irgendwelche Theateraufführungen oder sonst was stattfinden. Hier soll die ewige Ordnung soll hier verkündigt werden halt. Und dann gibt es eine Erlösungsordnung, also neben der Schöpfungsordnung eine Gesetzesordnung und eine Erlösungsordnung. Die sind alle ewig. Die Erlösungsordnung sagt halt, der Mensch kann sich selber nicht erlösen, er ist von Grund auf böse, er ist von Natur auf verdorben. Und es gibt aber eine Möglichkeit für ihn, eine Erlösung zu finden durch den Erlöser, der gekommen ist, Jesus Christus. Und daneben gibt es nichts mehr. Da kannst du nichts anderes mehr machen. Das gilt, Punkt. Nur dieser eine Weg, alles andere läuft nicht. Also das ist die Ordnung, das sind die Ordnungen, die Gott gegeben hat, die sind ewig. Und diese Ordnungen sind gut, das ist das Zweite. So heißt es im Psalm 119, Vers 39, deine Ordnungen sind gut. Und jetzt muss man erstmal sehen, dass natürlich die Schöpfung nicht mehr so ist, wie Gott sie ursprünglich wollte. Da war sie perfekt, aber das, was immer noch abläuft, ist gut. Also die Tatsache, dass ich als Geschöpf, bin jetzt 57 Jahre alt, immer noch so funktioniere, wie ich funktioniere, außer ein bisschen trinken und essen muss ich nichts machen und das Ding, das läuft hundertprozentig. Also euer Auto, mein Auto, das funktioniert nicht in der Perfektion. Das ist richtig gut, was Gott da gemacht hat. Also die Atmung selbstständig, liegen ins Bett, was das alles läuft, die fantastische Schöpfungsordnung halt. Und jetzt nicht nur so ein Körper, guckt euch mal die Sterne an. Also wenn man jetzt, heute ist ja dieser wunderbare rote Vollmond, der da kommen soll, also wenn jetzt der Himmel klar ist, diese Abermilliarden Sterne, ne? Oh, was für eine super Schöpfung der Herr da gemacht hat, ne? Also, sagen. Die Gesetzesordnung halt, ne? Also die Perfektion im Gesetz. Ich habe da so einen Spruch, beziehungsweise so ein Beispiel. Also unsere EU ist ja in allem perfekt, was sie macht. Das ist ja detailliert bis zum Letzten. Es gibt eine EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons. Ja, und diese Verordnung über den Import von Karamellbonbons beinhaltet 25.911 Worte. Ja, dafür brauchen Menschen eben 26.000 Worte, um zu klären, wie kann man Bonbons, die du lutscht, hier in die EU anbringen. Die 10 Gebote haben 279 Worte. Das ist nicht mal ein Hundertstel. Ja, dann weißt du was von perfekter und guter Gesetzesordnung. Zu sagen, mit diesen 10 Geboten, die wir die Konfirmanden aus, kannst du dein ganzes Leben wirklich ganz schnell strukturiert führen. Da weißt du, was richtig, was falsch ist. Einfache Perfektion, es ist einfach gut. Ja, und die Erlösungsordnung, wenn ich schon denke, die Schöpfungsordnung ist super, oh, wie ich gemacht bin, dass alles funktioniert halt, ne? Die Gesetzesordnung super, also wenn man das Gesetz sieht, wie vollkommen es ist halt, wenn man da reinkommt, das ist das Tolle der Theologie, dass man sich beruflich bezahlt damit beschäftigen kann, immer tiefer reinzutauchen und die Perfektion zu erkennen, die immer größer wird, das Staunen wird immer größer halt, ne? Also das Bild wird immer gewaltiger, aber das Allergroßartigste ist natürlich die Erlösungsordnung. Also Schöpfungsordnung gigantisch, Gesetzesordnung noch gigantischer, aber die Erlösungsordnung entzieht sich letztlich jeglicher Bewertungsstruktur. Dass Gott selber Mensch wurde, für uns gestorben ist, wie willst du das benennen? Das kannst du gar nicht, Lob, Preis und Ehre in aller Ewigkeit, deshalb werden wir ja auch, das wird ja das sein, was in der Ewigkeit auf uns wartet, wenn wir im himmlischen Jerusalem sind, dass wir zur Ehre Gottes nur noch singen vor lauter Freude. So großartig ist diese Erlösung, das ist einfach so fantastisch. Das ist das, was gemeint wird. Die Ordnung Gottes sind gut. Ein drittes zu diesen Ordnungen Gottes, sie sind gerecht. Der Psalmist sagt hier im Vers 62, zu Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Wir haben das gesagt als einleitendes Wort, Vers 164, ich lobe dich siebenmal um deiner gerechten Ordnungen willen. Also Gerechtigkeit ist das, was Gott zu eigen ist. Er ist der gerechte Gott, Jahwe Tzadik, der gerechte Gott. Das ist das, was immer gesagt wird. Er ist gerecht. Und alles, was Gott entgegensteht, ist ungerecht, ist Sünde. Und alles, was sich an die Schöpfungsordnung hält, was sich an die Gesetzesordnung hält, was sich an der Erlösungsordnung hält, ist gerecht und damit göttlich und gut. Und alles, was ihm widerspricht, ist letztlich Sünde und steht gegen Gott. Und da stehen wir tatsächlich drin in dieser Welt, dass wir sagen, aha, wir haben einmal die Ordnung Gottes und dann haben wir die Ordnung Gottes nicht akzeptieren, übertreten und die sie in Frage stellen. Das ist immer schon so gewesen halt im Paradies. Die Ordnung Gottes lautet, iss nicht von diesem Baum. Der Widersacher kommt und sagt, kannst du machen, stimmt nicht, was Gott sagt. Ne? Wir setzen mal sein Gesetz und seine Schöpfung außer Kraft, du kannst essen und kannst trotzdem ewig leben halt. Und so geht es über all die Jahrhunderte weiter, dass der Widersacher immer wieder schießt gegen die Ordnungen Gottes. Er schießt gegen die Schöpfungsordnung. Also ich bin ja nun, habe ja nun jetzt die letzten Jahre damit verbracht, mich mit Dingen am Gericht auseinanderzusetzen, über das, was in der Bibel steht und was du sagen und nicht mehr sagen darfst. Also mir ist am Oberlandesgericht und auch am Landgericht festgestellt worden, was ich gesagt habe, ist in der Bibel so drinsteht. Aber wir dürfen es nicht mehr sagen. Die Schöpfungsordnung dürfen wir so nicht mehr formulieren, weil sie ja die Würde anderer Menschen betrifft. Die Bibel sagt klar, Gott schuf sie als Mann und Frau. Das ist so. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Da gibt es keine 27, 29 oder 1000 andere Geschlechter, sondern nur diese beiden. So, aber das wird in Frage gestellt. Heute. Früher wurden andere Dinge in Frage gestellt in der Schöpfungsordnung. Da wurde gesagt halt, gewisse Menschen sind keine Menschen mehr. Ja, da wurde dem Volk der Juden abgesprochen, dass sie Menschen sind, halt sozusagen, muss man vorstellen. Oder in der Sklaverei sind keine Menschen. Alles das sind Dinge, die in der Schöpfungsordnung anders angelegt sind halt. Und das ist etwas zu sagen, da gibt es immer wieder Ungerechtigkeit, das kann man wieder sehen, wie dagegen opponiert wird. Auch die Gesetzesordnung, nicht nur der Schöpfungsordnung, dass es in Frage gestellt wird, auch die Gesetzesordnung halt. Das ist ja das Erbe von Rudolf Bultmann und seiner Schüler und bis zum heutigen Tag in der Theologie zu sagen, was wird hier nicht alles in der Bibel, was klar gesagt wird, in Frage gestellt. Also, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen wird, das kann schon mehr stimmen. Dass Jesus von der Jungfrau geboren wird, kann auch nicht stimmen halt. Die Weihnachtsgeschichte ist ja nur ein Glaubensmärchen, hat vor einigen Jahren hier einen großen Artikel einer Pastorin gegeben, hier in Bremen halt, die das geschrieben hat, da gab es keinen Aufschrei, das kannst du alles sagen. Ist nur ein Glaubensmärchen halt. Ja. Dass Auferstehung nicht leiblich geschehen ist halt, dass das alles in Frage gestellt wird, das ist die Mehrheit der Theologen in Deutschland würde das so sagen, Jesus ist nur ins Kerygma auferstanden halt, aber das ist klar gegen das, was hier steht, gegen die Gesetzesordnung halt. Und das ist die Frage, Angriff auf die Gerechtigkeit halten, auf die gerechte Ordnung des lebendigen Gottes und natürlich dann auch die Erlösungsordnung. Und das ist das Allerschlimmste, dass eben die Erlösungsordnung gebrochen wird, dass dagegen opponiert wird. Dass diese gerechte und fantastische Erlösungsordnung in Frage gestellt wird. Dass eben gesagt wird, tja, brauchst Jesus nicht. Wir haben jetzt ja Ostern hinter uns, auch da wurde wieder, ja, also der Sühnetod in Frage gestellt. Ist das wirklich überhaupt notwendig gewesen halt von Theologen halt? Ja, und nicht nur von Theologen, also wer glaubt das denn heute schon noch, dass er das nötig hat, dass er das Kreuz von Golgatha muss und dass er das Blut Jesu braucht, damit es ihn abwäscht von den Sünden. Ja. Also das ist nichts, was in der Bibel steht, was nicht letztlich in Frage gestellt würde halt, aber vor allen Dingen die Erlösungsordnung. Und es ist immer wieder so, dass der Widersacher immer wieder andere Ideologien, politische Systeme gebraucht, um die ewigen Ordnungen Gottes in Frage zu stellen halt. Das passiert immer wieder im Kommunismus, das war ja auch dann so ein Generalangriff halt, nicht auf die Schöpfungsordnung, auf die Erlösungsordnung zu sagen halt, wo uns Marx und Engels, der bei uns 3 Jahre hier bei uns in der Kirche gelebt hat, nicht? Das wissen wir hier im Neanderhaus, auch das halt zu sagen, vieles mitbekommen hat von dem, wie unser damaliger Pastor ethisch gelebt hat halt und vieles übertragen hat auf den Kommunismus, aber die Dogmatik komplett rausgeschmissen hat und da sich gegengewandt hat, zu sagen, all das sind Angriffe, wie gesagt, des Widersachers auf die guten Ordnungen Gottes, die gut und gerecht sind und alles, was den Ordnungen Gottes entgegensteht, ist eben nicht göttlich halt und es ist damit eben im Wirkbereich des Widersachers. Ein viertes, was die Ordnungen Gottes tun, sie trösten. Herr, wenn ich an deine Ordnungen, an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet, so heißt es im Psalm 52. Ich werde getröstet. Also, die Ordnungen Gottes beinhalten Trost. Ja, also Abraham wird von Gott rausgeführt aus seinem Zelt, wo er nur das Zelt noch sieht unter den Himmel und er sagt, guck dir das mal an, was ich drauf habe. Also die Präsentation, ich sage, das ist eine der tollen Szenen, wo Gott seine Schöpfung präsentiert, seine Ordnung, wie das alles läuft. So, und dann sagt er, ich habe auch Macht, in meine Schöpfung einzugreifen, dass ich deiner Frau und dir noch ein Nachkommen schaffe. Halt, ne? Der Trost in der Schöpfung zu sagen. Auch zu wissen, für unser Leben getröstet zu sein. Wir brauchen uns gar keine Gedanken machen. Es gibt ja einen Schöpfer, halt, ne? Der mein Leben in seinen Händen hält und der uns nach seiner ewigen Ordnung, seiner ewigen Vorhersehung vorherbestimmt hat. Maximal 120 Jahre, das ist das Ding zu Ende. Aber wenn es hochkommt, sind 70 oder 80 Jahre, so sagt es die Bibel. Das ist auch so eine tolle Ordnung, zu sagen, bei 120 Jahren ist Schluss. Ne? Ein 3000 Jahre altes Wort. Und heute wissen wir ja, mehr als 120 schaffen die Leute nicht. Halt, ne? Aber 70, 80 ist so der Durchschnitt für die Leute. Damals vor 3000 Jahren undenkbar. Halt, ne? Die starben alle mit 20, 25, 30 im Schnitt halt. Also fantastische Ordnung. Da bist du drin getröstet, wenn du das weißt. Halt. Nicht nur für mein eigenes Leben, man sagt, meine eigene Endlichkeit, das ist einfach so. Da bin ich getröstet, das ist so. Durch die Haare verliere, die Zähne anfangen zu wackeln, halt die Knie wehtun und was weiß ich alles. Nicht zu sagen, das ist der Trost. Halt. Dann sind wir anheim, dem Verfall halt. Das ist eben der Schöpfungsordnung so. Aber das ist dann das Wunderbare halt, jetzt wenn ich von der Erlösungsordnung das dann her sehe, kann ich ertragen, weil ich ja weiß, ich kriege ja den neuen Leib halt. Ne? Nicht mit wackelnden Zähnen, nicht mit ausfallenden Haaren, nicht mit kaputten Knien und sonst was, sondern da geht es dann richtig los. Und auch die Gesetzesordnung, da wird immer wieder darauf Wert gelegt halt. Nicht? Also Psalm 119, Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ja, dass wirklich das passiert, wenn ich in diesem Gesetz bleibe, bei all den Widrigkeiten dieser gefallenen Welt, aber ich habe das Wort, das Ewige. Und das kommt, da kommt mir Kraft, da kommt mir Zuspruch, Zuflucht und Trost aus der ewigen Welt in diese vergängliche Welt hinein. Das ist das Wunderbare, dass wir etwas haben, an dem wir uns klammern können, festmachen können, also sagen, dass so das tröstet halt, zu sagen, da bleiben wir bei halt. Deshalb stellen wir das Wort Gottes nicht in Frage, denn das ist genau das Problem, wenn du das Wort Gottes in Frage stellst mit seinen Ordnungen, da kannst du keinen Trost mehr geben. Wenn du sagst, das ist alles nur Menschenwort, das haben die irgendwann mal sich hingesetzt halt, nicht? Da eben mal ein paar Leute 1000 vor Christus da irgendwie in irgendeinem Bach am Jordan halt und da haben sie ihre Erfahrungen runtergeschrieben und dann hat Lukas ein paar Erfahrungen beieinander gepinnt, haben sie alles zusammengeschmissen halt und irgendwie ist eben so ein Bibel draus geworden halt, aber meine Güte, kannst du auch weiterschreiben, kannst du auch nicht glauben oder sonst irgendwas. Da gibt das Wort dir auch keinen Trost mehr, da brauchst du nicht mehr in die Kirche zu gehen halt, ist ja klar. Wenn du das nicht glaubst, was da drin steht, kannst du alles vergessen. Das ist eben die Sache. Aber in dem Moment, wo du sagst, jawohl, das ist tatsächlich die Ordnung, das ist das, woran ich mich halte. Das mache ich genauso, wie es da drin steht. Dann wächst dir der Trost zu. Ich sage das immer so banal wie mit der Kaffeemaschine, die wir oben in meinem Büro stehen haben. Halt. Das ist so eine Jura-Kaffeemaschine, 80 Seiten Gebrauchsanweisung. Wenn das Ding da gereinigt werden soll, das sage ich, wie reinige ich die Kiste halt, also wie die Gebrauchsanweisung das sagt. Dann funktioniert das Ding auch, kommt hinten wieder Kaffee raus. Wenn ich da denke, da interessiert mich nicht, was Jura schreibt, ich versuche das mal selber halt, bringe Hammer, Zange und sonst was mit, versuche das Ding zu reinigen, da kommt dann nie wieder im Leben Kaffee raus halt. Da ist ein Schrotthaufen. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes halt, nicht mit den ewig gültigen Gesetzesordnungen halt. Wenn ich das nicht akzeptiere, wenn ich das in Frage stelle, halt, dann fliegen mir die Brocken im Leben um die Ohren. Das ist einfach so. Dann habe ich keinen Trost, dann habe ich keine Hilfe, da bleibt letztlich nur die Furcht. Aber habe ich das, da gibt es was, woran ich mich orientieren kann und dann läuft das auch mit dem Leben, selbst wenn wir sterben, das ist das Wunderbare zu sagen. Das Tolle ist ja, uns haben ja die größten Kritiker des Glaubens das ins Stammbuch geschrieben, ja, wir wären eine Trostreligion halt, nicht? Wir vertrösten die Leute nur. Das ist nicht ganz richtig, was sie sagen, aber auch nicht hundertprozentig falsch. Das ist tatsächlich so, weil wir allen Trost haben. Wir kommen ja von Pfingsten her, wir haben den Heiligen Geist, den Tröster, den Parakleten halt. Genauso ist das halt, weil wir eben erlöst sind, weil wir eben das Wort haben, deshalb dürfen wir ewig leben. Und wenn man das verstanden hat, dann kommt das fünfte und letzte zu den Ordnungen Gottes halt, die machen sehnsüchtig. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Psalm 119, Vers 20. Verzehrt sich nach deinen Ordnungen. Also, ich will euch jetzt nicht irgendwas Falsches unterstellen, aber ihr seid heute Abend in die Bibelstunde gekommen, um nicht zu gucken, halt, ob ich jetzt eine neue Frisur habe oder der Anzug richtig sitzt, sondern ihr wollt aufs Wort Gottes hören. So, ihr hättet auch zu Hause bleiben können, Grill anschmeißen oder irgendwelche Fußballspiele, weil ich weiß nicht, ob heute Abend welche kommen, geguckt hätten, ist ja egal. Aber ihr hättet eure Zeit auch anders verbringen können, aber ihr habt einen Zug zum Wort Gottes. Das heißt, ihr habt eine Menge verstanden von diesen Ordnungen. Genauso ist es ja. Wenn du begriffen hast, wer der lebendige Gott ist, was das Wort Gottes einfach tatsächlich ist, dann muss dir kein Pastor dieser Welt mehr erklären mit seinen komischen Hausaufgaben, die unter deinen Predigtzettel stehen, du liest das mal halt. Da gibt es niemanden, der dich davon abhalten kann, dass du es tust. Da hast du einen Zug zum Wort Gottes halt. Nicht, weil du siehst, hier habe ich eben Trost, hier habe ich Hilfe, hier habe ich Zuflucht halt, hier habe ich Bergung halt, hier habe ich den tiefen Frieden, der mir geschenkt wird halt. Ich habe so viel Faszinierendes, was ich hier finde. In diesen Ordnungen halt nicht, dass du einen richtigen Zug hast. Ne? Das ist wie ein gutes Essen, wo du sagst, das will ich gerne wieder halt. Ne? Und noch viel mehr das Wort halt nicht, dass eine Speise für unseren geistlichen Menschen ist, wenn man das einfach erlebt. Das sind die Ordnungen Gottes, das Gesetz Gottes halt, dass es Sehnsucht macht. Die Welt, die hat eine Unordnung. Da hast du irgendwann, egal was du da gemacht hast, tatsächlich die Schnauze von voll. Entschuldigt, wenn ich das so sage, da kannst du, was weiß ich,
unendlich viele Frauen gehabt haben, viel Geld verdient haben und alles halt. Aber das macht dich nicht satt. Irgendwann merkst du, da bist du dessen überdrüssig. Und das ist beim Wort Gottes anders halt. Also das darf ich auch so bezeugen. Ich bin ja mit 14 zum Glauben gekommen halt so und beschäftige mich jetzt über 40 Jahre mit dem Wort Gottes halt und nun seit Studium und Pfarrer sein sehr, sehr intensiv halt. Aber da ist mir noch nichts überdrüssig geworden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt eben nochmal oben geguckt, habe ein Buch gesucht, nicht gefunden. Da habe ich so viele Bücher gefunden, die ich noch lesen will, wo ich sage, oh, das musst du. Sag ich, ja, hoffentlich schenkt der Herr noch ein paar Jahre, dass ich ein bisschen tiefere Erkenntnis kriege halt zu sagen, weil du echt eine Sehnsucht hast nach tieferer Erkenntnis, nach noch mehr Faszinosum über das, was der Herr gegeben hat. Und dann kommen wir zum Schluss nochmal an diese beiden Verse halt. Also wenn man das so einfach verstanden hat von den ewigen, guten, gerechten, trösten und sehnsüchtigen Ordnungen, da kann man es nur sagen wie der Psalmist, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Und das ist das, was dann immer wieder auch passiert, dass man Gott über seine Ordnung, über sein Gesetz lobt im Preis, Psalm 119, Vers 164. Ich lobe dich des Tages 7-mal um deiner gerechten Ordnungen willen. Punkt, ja, 9:01, auch das wieder einigermaßen zeitlich hingekommen mit der Punktlandung. Wie gesagt, wir machen nächste Woche weiter mit dem dritten Teil dieser Einheit zu dem Psalm, da wird es um die Rachepsalme gehen. Ich möchte gerne noch zum Schluss mit uns beten. Lieber Herr und Heiland, das wollen wir tun. Wir wollen dich loben und preisen für dein heiliges und lebendiges Wort. Wir wollen dich loben und preisen für deine fantastischen Ordnungen, für deine Schöpfungsordnungen. Für deine Gesetzesordnung, aber eben auch für deine Erlösungsordnung, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Und danke für das, was du uns hier ansatzweise schon Erkenntnis schenkst über all das Fantastische in deinen Ordnungen, Herr. Und danke, dass wir da eins das in Vollendung sehen und erleben werden, wie großartig das alles ist, was du gemacht und geschaffen hast, Herr. Lob, Preis und Ehre dir. Ich möchte dich bitten für die Geschwister, die jetzt hier im Saal sind, auch für diejenigen, die uns zugeschaltet sind, um dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren, Herr. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen einfach um deine Nähe, deine Hilfe und immer wieder einfach das Bergen in deinem Wort, dass du aus deinem Wort, aus deinen Ordnungen jedem das geben mögest, einfach was er braucht. Die Tröstung, die Beheimatung, die Stärkung, die Zuflucht, aber auch die Korrektur, Herr, das Aufrütteln, Herr. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns im Wort begegnet. Dafür loben und preisen wir dich. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde schließen mit dem Wort, mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.